Ich möchte heute Morgen mit einem Zeugnis zur Ehre Gottes beginnen. Vor 24 Stunden war es für mich unvorstellbar, dass ich heute Morgen hier stehen könnte. Ich habe die letzten 3 Wochen so eine Phase von Kopfschmerzen hinter mir, wo ich eigentlich jeden Tag entweder nachts mit Kopfschmerzen aufgewacht bin oder morgens, oder sich das im Tagesverlauf immer wieder eingestellt habe. Und bei mir ist es so, dass wenn ich Kopfschmerzen habe, dann habe ich Migräne. Und diejenigen unter uns, die schon mal Migräne hatten, können ein bisschen nachvollziehen, was das bedeutet. Das ist diese ganz einseitigen Kopfschmerzen, die Lichtempfindlichkeit, die Übelkeit, Erbrechen kommen dazu. Und so nimmt es dem Körper alle Kraft. Und jetzt war es so, dass ich irgendwie so diese Hoffnung hatte, ich bin für heute eingeteilt, Samstag werde ich doch ohne Kopfschmerzen aufwachen. Ich habe viel dafür gebetet und ich hatte die ganze Nacht von Freitag auf Samstag Kopfschmerzen. Und es wurde immer stärker und immer stärker. Und ich habe gestern Vormittag eigentlich keine Möglichkeit gesehen, heute irgendwie wiederhergestellt zu sein. Und ich habe Bruder Valentin geschrieben, gesagt, ich kann diesen Dienst wahrscheinlich nicht antreten. Und wir haben nachmittags nochmal telefoniert, wir haben nochmal gebetet zusammen. Und ich kann sagen, Gott hat die Kopfschmerzen komplett weggenommen. Und ihm allein sei dafür die Ehre gebracht. Wir wollen uns nun dem Wort zuwenden. Wir haben in der Einleitung schon diesen Abschnitt aus 2. Chronik 29 gehört. Wir haben ihn gelesen zusammen. Und so wollen wir uns heute mit dem Lebensabschnitt von Hiskia beschäftigen. Diesem Lebensabschnitt, wo er als König eingesetzt wurde. Ich möchte aber zuerst ein bisschen die Ausgangssituation skizzieren. Hiskia folgte seinem Vater Ahas als König. Und von Ahas wird in 2. Chronik 28 berichtet, dem Kapitel davor. Und wir sehen bei Ahas, dass er dem Götzendienst verfallen ist. Nicht nur stückweise, sondern wirklich sein Leben stand eigentlich in diesem Dienst für diese Götzen. Und in 2. Chronik 28, Vers 5 heißt es, darum gab ihn der Herr sein Gott in die Hand des Königs von Syrien, sodass sie ihn schlugen und eine große Menge von den Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Viele wurden hier als Gefangene weggeführt. Das Volk hat viele Schlachten verloren. Sie mussten viele Niederlagen hinnehmen. Wir haben hier 2 Zahlen in dem Kapitel. Einmal heißt es, dass 120.000 kriegstüchtige Männer an einem einzigen Tag gefallen sind. Und wir haben die Zahl der Kriegsgefangenen mit 200.000 Menschen angegeben. Das waren Frauen, das waren Söhne und Töchter, die als Gefangene weggeführt wurden. Wir hatten ja zu dieser Zeit diese Teilung des Königreichs in Juda und in Israel. Und so hat sich auch unter diesen beiden Brüdervölkern, ja, das ja ein Volk gewesen ist, das Volk Israel, auch da hat sich Feindschaft aufgebaut. Das Volk Israel kämpft gegen Juda und das Volk muss viele Rückschläge erleiden. Viel Leid ist dadurch entstanden. Viel wirtschaftlicher Schaden ist dadurch entstanden, weil wir lesen, dass das Volk, wenn es eingefallen ist und das Volk Juda besiegt hat, dass sie eine große Beute mitgenommen haben. Sie haben alles geplündert, sie haben alles mitgenommen. Also der wirtschaftliche Schaden war riesig. Und wir lesen auch ganz gezielt, dass eine Folge auf die Sünden Ahas sind. Dass Gott hier in diesem Moment das Volk straft. Aber es ist keine Sündenerkenntnis zu finden bei Ahas. Keine Reue, sondern Ahas versucht auf menschliche Weise Brücken zu schlagen zu anderen Königen. Und er versucht, dem König von Assyrien Geschenke zu machen, um seine Gunst zu bekommen. Und er vergreift sich dabei auch am Tempel. Vers 21 heißt es, Ahas plünderte das Haus des Herrn. Und dann wird hier so ein Resümee gefasst, aber es half ihm nichts. Diese menschlichen Bemühungen, wieder irgendwie die Kontrolle zu bekommen, irgendwie wieder Ruhe reinzubekommen ins Land, die sind gescheitert. Er hat es nicht hinbekommen. Sondern der König von Assyrien hat diese Geschenke angenommen und hat ihn auch noch bedrängt. Statt ihm zu helfen, statt ihn zu stärken, kam von ihm auch noch der Druck. So, wir können sagen, von allen Seiten war der König Ahas eigentlich eingekesselt. Alles schien nicht zu funktionieren. Es tun sich immer mehr Gräben auf. Auf niemanden ist mehr Verlass. Und in Vers 19 heißt es dann, denn der Herr demütigte Juda um des Ahas Willen, des Königs von Juda, weil er die Zucht in Juda auflöste und sich am Herrn vergriff. Er hat die Zucht aufgelöst, er hat sich am Herrn vergriffen und Gott hat gestraft dafür. Und das ist so ein schrecklicher Satz, dass er hier das aufgelöst hat. Es brachte ihn und das ganze Volk Israel zu Fall. Ahas hat sein Leben, Ahas hat sein Königreich und Ahas hat das Leben der Menschen in Juda in Scherben zerlegt. Wirtschaft liegt am Boden. Unzählige Familien haben den Verlust von Männern und Söhnen zu beweinen und dazu diese Ungewissheit bezüglich der Kriegsgefangenen. Es ist alles kaputt. In dieser Verzweiflung geht Ahas jetzt in den Tempel. Und im ersten Moment, wo man es liest, denkt man, oh, jetzt kann was Gutes kommen. Aber Ahas plünderte das Haus des Herrn. Ahas sammelte die Gefäße des Hauses Gottes, zerschlug die Gefäße im Haus Gottes, schloss die Türen am Haus des Herrn zu und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Ahas war nicht bereit, um Hilfe zu bitten. Ahas war nicht bereit, um Vergebung zu bitten, sondern diese Verzweiflung führte bei ihm zu einem Frust. Und er hat all das Geistliche, all die geistlichen Gegenstände verachtet. Er hat sie zerschlagen. Was von Wert war, hat er rausgeholt, hat es abgegeben und hat das Haus Gottes geschlossen. Und die Folge ist noch mehr Götzendienst. In allen Winkeln haben wir gelesen. Er hat den Tempel Gottes geschlossen. Und wisst ihr, heute stehen wir in einer Zeit, wo Kirchen geschlossen werden. Nicht nur ein oder zwei, sondern reiheweise. Und ich habe das auf der Arbeit kürzlich mitbekommen. Ich habe Kontakt zur katholischen Kirche geschäftlich. Und da hat mir das eine Frau erzählt und hat gesagt, es werden von mehr als 1000 Pfarreien im Bereich Freiburg in Zukunft nur noch 36 sein. Von 1000 Pfarreien auf 36 geschrumpft im Jahr 2026, das ist der Plan. Weil die Kirche wirtschaftlich sich die vielen Gebäude nicht mehr leisten kann, weil die Menschen in großen Scharen aus den Kirchen austreten, weil kein Interesse mehr da ist, weil sie nicht mehr das bekommen, was sie suchen. Und die Kirche schafft es nicht mehr, die Kirchen mit dem nötigen Personal auszufüllen und kann im ländlichen Bereich nicht mal wöchentlich Gottesdienste anbieten, sondern sie versuchen, die Gemeinden zusammenzulegen, mal hier in dem einen Dorf, mal im anderen Dorf, mal einen Gottesdienst, aber in der breiten Masse schaffen sie es nicht mehr. Haben wir vielleicht ähnliche Probleme wie zur damaligen Zeit, als Ahas den Tempel geschlossen hat? Wisst ihr, wenn wir dann die geistliche Haltung des Volkes anschauen, so sehen wir hier und auch in dem gesamten Kontext, dass eine allgemeine Verflachung da war. Das Volk ist genau wie der König den Götzen hinterhergelaufen. Das Volk war genauso unbußfertig wie der König. Sie hatten kein Interesse am Glauben. Ahas stirbt mit nur 36 Jahren. Und Nachfolger wird sein Sohn. Wir haben das gelesen, Hiskia ist 25 Jahre alt, als er König wird. Und wir haben in diesen Chroniken immer wieder diese Zusammenfassung des Lebens. Und das haben wir hier in einem Satz. Das ist jetzt unser Abschnitt, den wir heute Morgen auch als Einleitungswort gehört haben, 2. Chronik 29. Und hier der zweite Satz. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Welche Zusammenfassung kann man von meinem Leben geben am Ende meines Lebens? In einem Satz zusammengefasst lesen wir immer wieder in den Chroniken, auch in den Königen, und er tat, was recht war vor dem Herrn, oder er tat, was nicht recht war vor dem Herrn. Hü oder hot, eins von beiden. Wisst ihr, was wird sichtbar, wenn man das Leben im Gesamten sieht? Nicht nur die einzelnen Lebensphasen, nicht nur die einzelnen Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Da ist es auf jeden Fall so, dass wir manchmal daneben greifen. Aber was kann als Überschrift über unser Leben am Ende gesetzt werden? Was ist dieser Gesamtzusammenhang? Der tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Wisst ihr, es kommt bei dieser Beurteilung auch nicht darauf an, was Menschen denken, wie Menschen beurteilen, sondern war das, was recht war, in den Augen des Herrn. Darauf kommt es an. Gott ist derjenige, der unser Leben beurteilen wird. Gott ist derjenige, der unser Leben, über unser Leben ein Urteil fällen muss. Er ist derjenige, der uns auch mal richten wird. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Blick haben, was ist in den Augen Gottes richtig? Und es heißt hier am Ende des Satzes, er hat getan, was recht war vor den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Aber der Vater war doch Ahas. Und der Vater hat doch nicht das getan, was recht war. Aber natürlich war Hiskia aus dem Stamm David. Ja? Aber ich glaube, dass hier noch mehr drin steckt. Dieser Verweis auf David ist auch ein Verweis auf das Herz von David. Weil wir wissen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Es zielt auf das Herz des Hiskia hin. Weil wenn wir das Leben von Hiskia betrachten, dann zeigt es uns in der Gesamtschau, dass sein Herz Gott zugewandt war. Und Hiskia suchte Gott in frühen Jahren, denn mit 25 Jahren, als er hier König wurde, hatte er Gott schon gefunden. Er hat sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Und wisst ihr, das ist wichtig für uns, dass wir diese Frage unserer Erlösung nicht hinausschieben, sondern dass wir früh den Herrn suchen. Wir wollen nicht herauszögern, unser Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Wir wollen die Seligkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Das ist so wichtig. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Rettung unserer Seele. Es geht darum, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Ob wir gerettet sind oder ob wir auf ewig verloren sind. Einmal wird es zu spät sein und wir können es nicht mehr nachholen. Und wann dieses einmal ist, das weiß keiner von uns. Hiskia war bereit, mit der Lebensweise seines Vaters zu brechen. Er ist nicht einfach in die Fußstapfen des Vaters getreten. Er hat nicht einfach diesen Opferkult weitergeführt, diesen Götzendienst weitergeführt, den sein Vater ihm gezeigt hat, vorgelebt hat, sondern er war bereit, umzukehren. Er war bereit, einen anderen Weg einzuschlagen. In 2. Könige 18, da ist auch von Hiskia berichtet und da heißt es, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass nach ihm seinesgleichen nicht war unter allen Königen von Juda noch vor ihm gewesen war. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte, und der Herr war mit ihm. Was für ein Zeugnis für Hiskia, was für ein Zeugnis wird hier ausgestellt? Er vertraute dem Herrn, er hing dem Herrn an und er ist nicht vom Herrn abgewichen. Und Gott von seiner Seite, er war da. Der Herr war mit ihm. Als ich das so gelesen habe, ist mir so ein Bild in den Kopf gekommen, wenn wir unsere Kinder umarmen und sie ihre Arme um unseren Hals schlingen, mache ich es manchmal so, dass ich aufstehe. Ja, die Kinder verlieren den Halt zum Boden. Und was machen sie? Sie halten sich mit aller Kraft fest. Am besten noch die Beine irgendwie um den Bauch geschlungen, dass sie mehr Halt haben. Und sie halten sich fest, sie hängen an uns. Und genauso hing Hiskia am Herrn. Er vertraute dem Herrn, er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab. Ich versuche dann, die Kinder nicht festzuhalten, sondern ich versuche, meine Hände hinten zu halten. Dass sie es nicht merken, die Hände sind da, falls sie die Kraft verlieren, fange ich sie auf. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir uns so an Gott hängen wie Hiskia, dann fängt uns Gott auf. Dann sind seine Hände direkt hinter uns. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Arme. Wir wollen dem Herrn vertrauen, wir wollen uns an ihn dranhängen, nicht von ihm abweichen. Wir wollen seine Gebote halten, dass der Herr mit uns sein kann. Der Name Hiskia bedeutet, Jahwe macht mich stark. Der Name war Programm bei Hiskia. Er wusste, Gott macht mich stark. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und wisst ihr, hier ist ein junger Mann, ein 25-Jähriger, der als König eingesetzt wird. Jetzt ist ihm die Macht gegeben. Und jetzt zeigt sich, wie ist denn sein wahrer Charakter? Was macht Hiskia denn jetzt? Davor war er, sag mal, unbedeutend, aber jetzt hat er ja die Macht. Und jetzt schauen wir, was wirklich im Herzen von Hiskia steckt. Wir wollen diesen Charakter anschauen, weil unter der Leitung von Hiskia beginnt nun eine Reformation. Denn schaut mal, was seine erste Amtshandlung ist. In unserem Text, der dritte Vers. Er öffnete die Türen am Haus des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung und befestigte sie. So, es läuft das erste Jahr der Regierung. Es läuft der erste Monat der Regierung. Wir können also sagen, es war die erste Amtshandlung, die Hiskia als König von Juda getan hat. Er öffnet die Türen des Tempels. Er beginnt nicht mit Reformen auf wirtschaftlicher Ebene. Er beginnt nicht mit Reformen auf politischer Ebene. Er beginnt nicht eine Revolution gegen die Besatzungsmächte der Assyrer, sondern er sieht die größte Not dort, wo der größte Handlungsbedarf da ist. Bei dem geschlossenen Tempel. Wisst ihr, Hiskia musste in diesem Moment nicht eine neue Lehre einführen. Er musste nur auf die alten, auf das alte Gesetz Moses zurückkommen. Er musste die alte Ordnung wieder einführen. Genau wie bei der Reformation unter Martin Luther brauchen wir auch heute keine neue Lehre. Wir brauchen keine politische Revolution in erster Linie, sondern wir brauchen eine Öffnung der Türen. Eine konsequente Hinwendung zu Gott, zur Botschaft der Bibel, zum Evangelium. Ich habe mich gefragt, was hat Hiskia diese Ausrichtung gegeben? Wie konnte er in diesen Wirren des Landes eine solche Ausrichtung, eine solche Klarheit, einen solchen Fokus an den Tag legen? Bei so einem Vater als Vorbild. Woher hatte Hiskia diese Gottesfurcht? Wir haben die gesellschaftliche Situation schon ein bisschen beleuchtet. Wir haben gesehen, er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Aber dieser Glaube, diese Entschlossenheit, darauf wird uns keine ausdrückliche Antwort gegeben in diesem Abschnitt. Aber wir haben hier einen gewissen Hinweis, und das ist ein ganz kleiner, und das ist im ersten Vers am Ende. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Sicharias. Das sagt uns erstmal gar nichts. Aber wenn wir reinschauen, zwei Kapitel vorher, drei Kapitel, in 2. Chronik 26, da heißt es im Vers 5, es ist die Zeit von Usia als König von Juda, und dann heißt es, er, also Usia, suchte Gott, solange Secharia, der Lehrer der Visionen Gottes, lebte. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. So, Secharia, haben wir gerade eben gesehen, Abia, die Mutter von Hiskia, war eine Tochter von Secharia. Secharia war ein Lehrer der Visionen, heißt es, der Visionen Gottes. Und es ist eine Parallele zu Daniel festzustellen, der ja auch diese Gabe von Gott hatte, die Visionen, diese Träume Gottes auszulegen. Und so können wir davon ausgehen, dass Secharia auch diese Gabe hatte, so wie es uns hier beschrieben ist. In der alten Luther ist es so übersetzt, und er suchte Gott, solange Secharia lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Also diese Lehrereigenschaft des Secharia hat dazu geführt, dass er Usia, den König, unterweisen konnte in der Gottesfurcht. Jetzt haben wir natürlich keine direkte Verbindung zur Tochter von Secharia, ja, davon wird uns nicht berichtet, aber wenn es eine Tochter von diesem Lehrer der Visionen Gottes ist, dann dürfen wir davon ausgehen, dass sie die Gottesfurcht von ihrem Vater beigebracht bekommen hat, dass der Vater sie in der Gottesfurcht gelehrt hat, dass er sie zu Gott hingeführt hat, dass sie diejenige war im Haus, die Hiskia eben diese Werte mitgegeben hat, diese Gottesfurcht mitgegeben hat, diese Ergebenheit, diesen Mut, diese Entschlossenheit mitgegeben hat. Wir müssen also festhalten, dass die Erziehung ein wichtiger Teil ist, dass wir da nicht müde werden dürfen. Und dass es vielleicht hier ähnlich ist, wie es von Timotheus berichtet wird. Ja, wir kennen diese Stelle aus 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir, schreibt Paulus an Timotheus. Ja, auch hier ist der väterliche Teil ausgeklammert. Paulus bezieht sich hier auf die Mutter, auf die Großmutter von Timotheus und sagt, da hast du es her. Ich erinnere mich noch, wie die im Glauben gestanden haben. Ja? Also wir können davon ausgehen, dass es der Einfluss der Mutter gewesen ist, der Hiskia hier so geprägt hat. Der Einfluss der Eltern ist also groß auf die Kinder. Deshalb möchten wir nicht müde werden, unseren Kindern von Jesus zu erzählen, möchten nicht müde werden, für sie zu beten, möchten nicht müde werden, sie im Gebet anzuleiten und vor allem ihnen ein Vorbild zu sein, das sie nachahmen können. Aber wisst ihr, wir können den Glauben nicht vererben. Es darf hier nicht dieser Eindruck entstehen, wenn Paulus das so schreibt von der Mutter und von der Großmutter, dass es automatisch auf den Timotheus übergegangen ist. Und wenn es uns berichtet wird von Hiskia, dass es automatisch von der Mutter weitergegeben wurde, sondern jeder Mensch steht selbst vor dieser Entscheidung. Jeder Mensch muss selbst diesen Weg zu Gott suchen. Wir werden keine Kinder Gottes, wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Das ist kein Automatismus. Und wisst ihr, ich habe diesen Satz, ich denke jetzt einen Monat zurück oder zwei, habe ich den gelesen, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat Kinder, aber er hat keine Enkelkinder. Jeder Mensch steht vor dieser Entscheidung. Trete ich die Nachfolge oder nicht? Bin ich bereit, meine Herzenstür zu öffnen oder nicht? Jeder Mensch braucht diese Wiedergeburt, diese geistliche Wiedergeburt. Erst daraus ergibt sich eine lebendige Hoffnung auf eine Ewigkeit im Himmel. Und wisst ihr, während Gott in der Zeit des Alten Testaments einen besonderen Ort hatte, an dem er gewohnt hat, will ich mal so sagen, wissen wir, dass es in der Zeit des Neuen Testaments, in der wir leben, nicht mehr so ist. Heute gilt 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wisst ihr, genau wie es bei Hiskia war, die Ausgangslage war eine geschlossene Tür des Tempels. Genauso ist unsere Ausgangslage eine geschlossene Tür gegenüber Gott. Wir brauchen zuerst eine Öffnung. Und in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Wer spricht hier? Wer steht vor der Tür? Wer klopft da an? Wisst ihr, es ist Jesus, der vor der Tür steht von unserem Herz und an unsere Herzenstür klopft. Und wir stehen vor dieser Entscheidung, machen wir ihm die Tür auf oder nicht? Sind wir bereit dazu, ihm zu öffnen? Jesus, der Herzenskenner, der Retter, der Heiland, er steht vor der Tür und klopft an. Und Jesus ist nicht derjenige, der sich mit Gewalt Zutritt verschafft. Er ist nicht derjenige, der zum Fenster hineinkommt. Jesus steht vor der Tür und er wartet. Der klopft, der wartet. Und diese Entscheidung, ob wir die Herzenstür aufmachen, die liegt allein bei uns. Diese Tür müssen wir von innen öffnen. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Er meint es gut mit uns. Jesus hat alles vollbracht, um uns unsere Sünden zu vergeben. Er ist bereit, dich als sein Kind aufzunehmen, dir eine lebendige Hoffnung zu geben, dich mit Freude und mit Frieden zu füllen. Die Frage ist nur, bist du bereit, deine Herzenstür zu öffnen? Hiskia war bereit, seine Herzenstür für Gott zu öffnen. Und er war bereit, die Tür des Tempels zu öffnen. Und damit legt er den Grundstein für eine Veränderung. Und wisst ihr, damit ist es noch nicht getan für Hiskia. Er hat den Tempel eröffnet, die Türen aufgemacht, aber wie geht's weiter? Wir haben das gelesen. Er ruft die Priester und er ruft die Leviten zusammen. Warum ist er nicht selbst reingegangen? Warum hat Hiskia jetzt nicht angepackt? Er wäre doch reingegangen, hätte aufgeräumt, hätte alles sauber gemacht, hätte die Opfer gebracht, die Gott befohlen hatte. Hiskia wusste, dass es nicht seine Aufgabe, nicht seine Befugnis war. Und wir wissen das von Saul, wie er dieses vorschnelle Opfer bringt. Samuel hatte gesagt, er soll warten. Saul denkt, na, es dauert zu lang, komm, ich mach's einfach. Am Ende hat Gott ihn dafür bestraft, für diesen Ungehorsam, hat sein Königreich weggenommen. Und wir haben vorhin schon von Usia gehört, ja, der unter Sechaja diese Gottesfurcht gelehrt hat. Und Gott hat ihn wirklich gesegnet mit Erfolg. Er hat viele Schlachten gewonnen. Aber leider lesen wir, 2. Chronik 26 von Vers 16. Als Usia mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er vergriff sich am Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber Asaria, der Priester, ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, ansehnliche Leute, stellten sich dem König Usia entgegen und sagten zu ihm, es gebührt dir, Usia, nicht zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern, Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott dem Herrn. Aber Usia wurde zornig und hatte ein Rauchfass in der Hand. Und als er mit den Priestern zürnte, brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Priestern im Haus des Herrn, vor dem Räucheraltar. Hiskia hatte diese warnende Beispiele im Kopf. Er wusste, ich kann jetzt nicht einfach reingehen. Ich kann hier nicht einfach aufräumen. Ich kann nicht selbstständig die Opfer bringen. Ich brauche dafür die Priester und die Leviten. Und er ruft die zusammen. Und ich denke, das ist eine besondere Herausforderung gewesen. Denn zweifellos hatte Gott dem Hiskia diese Wiedereröffnung des Tempels aufs Herz gelegt. Das war seine Aufgabe, das war seine Verantwortung in dem Moment. Aber sein Auftrag hatte eben Grenzen. Und deshalb ruft er jetzt diese Priester und Leviten. Und was haben denn diese Priester und die Leviten gemacht, während der Tempel geschlossen war? Es war ja ihre Berufung, ihr Dienst, ihr Lebensinhalt eigentlich, im Tempel zu arbeiten, zu dienen dem Volk. Sie müssen einer ganz normalen Arbeit nachgegangen sein. Sie müssen sich genauso versündigt haben wie der Rest des Volkes. Und jetzt kommt dieser junge König und muss die Priester und die Leviten belehren. Wir haben das gehört im Einleitungswort. Heiligt euch, damit ihr das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter heiligt und den Unflat aus dem Heiligtum entfernt. Und er fängt an, ihnen eine Bußpredigt zu bringen. Hiskia, der König, bringt eine Bußpredigt den Leviten und den Priestern. Ich denke nicht, dass es leicht war für Hiskia. Und er zeigt ihnen, wo ihr Platz ist. Sagt, ihr seid dafür berufen, im Haus des Herrn zu dienen. Das ist eure Berufung. Sie müssen dort das Volk vertreten, um den Heiligen, vor dem Heiligen, vor dem gerechten Gott zu stehen. Und er sorgt dafür, dass sie sich hinwenden von den irdischen Dingen weg zum geistlichen Leben hin. Sie mussten Buße tun für ihre Sünden und für die Sünden des Volks, weil Hiskia erkannt hat, dass echte, das nachhaltige, das gesunde Veränderung im Volk nur über eine gesunde Gottesbeziehung erfolgen kann. Ja, das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung. Nur durch die Hinwendung zu Gott kann das geschehen. Und dann haben wir in Vers 10 gelesen: Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein Zorn und Grimm sich von uns abwendet. Wisst ihr, es bleibt nicht bei leeren Worten bei Hiskia. Es ist nicht nur heiße Luft, was er davon sich gibt, wo er die anderen irgendwie anstachelt, sondern er ist bereit, mit Gott einen Bund zu schließen. Er ist bereit, gegenüber Gott vertraglich seine Treue festzuschreiben. Wisst ihr, manchmal geht uns ein Treuebekenntnis sehr leicht von den Lippen. Und wie lange hält das dann? Ich habe mich gefragt, wäre ich zu einem solchen Schritt bereit? Wäre ich bereit zu sagen, Gott, ich schließe einen Vertrag mit dir über meine Treue? Hiskia war bereit, ernst zu machen. Die Verantwortung des Landes lag auf seinen Schultern. Und dann lesen wir Vers 11. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und seine Diener und Räucherer zu sein. So ein Nachdruck in dieser Aufforderung. Seid nicht lässig. Euch hat der Herr erwählt. Wisst ihr, das Tolle ist, das haben wir in der Einleitung nicht gelesen, der Anfang von Vers 12. Da machten sich die Leviten auf. Und dann folgt eine Anzahl von Namen. Die Botschaft, die Hiskia hier den Leviten gebracht hat, sie ist nicht einfach verhallt, sondern sie hat Frucht getragen. Da waren die Ersten bereit, umzukehren, sich heiligen, sich wieder zu heiligen, von diesen irdischen Dingen abzuwenden, wieder Gott hinzuwenden. Sie mussten ihr Leben aufräumen. Und es hat 7 Tage lang gedauert. Am 8. Tag haben sie dann angefangen, den Tempel zu reinigen. Sie mussten ihr Leben in Ordnung bringen, aber sie mussten auch diese zeremoniellen Reinigungszeremonien durchgehen. Und insgesamt dauerte die Reinigung 26 Tage an. Und jetzt war die Grundordnung wiederhergestellt, die Türen waren geöffnet, es sind wieder Priester da, es sind Leviten da, das Haus des Herrn ist gereinigt. Und jetzt waren die Voraussetzungen gegeben, dass der Tempel wieder neu eingeweiht werden konnte. Der Tempel sollte Gott wieder zur Verfügung gestellt werden. Und wisst ihr, wenn wir der Tempel Gottes sind, dann müssen wir unsere Tür aufmachen und dann müssen wir unseren Tempel, unseren Körper, unser Leben Gott hingeben, weihen. Dann sollen auch wir Gott zur Verfügung stehen. Dann öffnen wir unsere Tür nicht nur einen Spalt, mal rauszugucken, wer steht da vor der Tür, sondern wir sollen unsere Türen weit aufmachen, dass Gott reinkommen kann, dass er nicht nur im Flur unserer Herzenswohnung sein kann, sondern dass er alle Räume einnehmen kann, dass wir bereit sind, den Unflat herauszuräumen, all das in Ordnung zu bringen, was in unserem Leben schiefgegangen ist, dass wir bereit sind, Buße zu tun für unser Leben und es in Ordnung zu bringen. Hiskia hat seine Herzenstür für Gott geöffnet, er hat den Tempel wieder eröffnet und nun haben sie gemeinsam diesen Tempel Gott zur Verfügung gestellt. Ich lese uns noch ein paar Verse, dann weiter, 2. Chronik 29, Vers 20 und 21. Da machte sich der König Hiskia früh auf, versammelte die Obersten der Stadt und ging hinauf zum Haus des Herrn. Und sie brachten 7 Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke herbei als Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er sagte den Priestern, den Kindern Aaron, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. Und dann von Vers 25, und er stellte die Leviten im Haus des Herrn auf mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie es David, Gad, der Seher des Königs und der Prophet Nathan befohlen hatten. Denn es war das Gebot des Herrn durch seine Propheten. Und die Leviten standen da mit den Saitenspielen Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia ließ Brandopfer darbringen auf dem Altar. Und um die Zeit, als man das Brandopfer begann, fing auch der Gesang des Herrn an, die Trompeten und dazu mancherlei Saitenspiel Davids, des Königs Israel. Und die ganze Gemeinde betete an, und der Gesang der Sänger und das Blasen der Trompeter, das alles währte so lange, bis das Brandopfer ausgerichtet war. Als das Brandopfer ausgerichtet war, beugte sich der König und alle, die sich bei ihm befanden, und sie beteten an. Schaut mal, welche Auswirkungen dieser Mut, diese Entschlossenheit, diese Öffnung hatte. Die ganze Gemeinde betete an. Hiskia ist mit den Obersten hingegangen. Es waren die Leviten da, die Priester da. Wahrscheinlich war die Gruppe nicht zu groß, es war jetzt nicht das ganze Volk, aber die ganze Gemeinde, die da war, sie beteten an. Sie lobten mit Freuden und in Vers 31 heißt es dann begann Hiskia zu sprechen, nun habt ihr eure Hände dem Herrn gefüllt, tretet heran und bringt die Opfer und Lobopfer her zum Haus des Herrn. Und die Gemeinde brachte Opfer und Lobopfer herbei und jeder brachte aus freiwilligem Herzen Brandopfer herbei. Und es war nicht wenig. 70 Rinder, 100 Widder, 200 Lämmer als Brandopfer für den Herrn. Seht ihr diese Veränderung von diesem Volk, das zuerst gleichgültig ist, das den Götzen hinterherläuft, das unbußfertig ist? Und jetzt beten sie zusammen an. Es ist ein Lobgesang da. Die Menschen bringen Opfer. Da ist eine Veränderung da. Hier entsteht neues Leben. Hier werden Menschen mit Gott zusammengebracht. Und in Vers 34 heißt es, dass die Priester gar nicht hinterherkamen, die ganzen Opfer zu schlachten und vorzubereiten. Die Priester und die Leviten, die helfen sich gegenseitig aus, um da genug Manpower dahinter zu haben. Das Volk hat eine richtige Erweckung erlebt. Wisst ihr, das war der erste Anfang. Hiskia hat anschließend noch das Passa-Fest wieder eingeführt. Und wir lesen dabei, dass er einlädt zu diesem Passa-Fest. Und er beschränkt sich dabei nicht nur auf sein Königreich Juda, sondern er sagt, geht auch zum Volk Israel, zu unseren, unseren Brüdern. Geht auch und verkündet ihnen das Gleiche. Und die Boten, die gehen aus mit dieser Botschaft, kehrt um, tut Buße, kommt nach Jerusalem, wir wollen zusammen das Passa feiern. Und in Israel heißt es, dass nur wenige bereit waren, diese Umkehr zu vollziehen. In Juda lesen wir, dass Gott die Herzen des Volkes angerührt hat, dass er zusammengefügt hat. Wir sehen aber auch, dass diese Boten ausgelacht wurden, verspottet wurden, weil diese Botschaft, Buße zu tun und umzukehren, überhaupt nicht populär war. Die Haltung von vielen hat sich nicht verändert. Da war noch immer diese Härte da. Nee, warum soll ich umkehren? Die Botschaft des Evangeliums ist auch heute nicht populär. Viele Menschen sind nicht bereit, umzukehren. Viele Menschen sind nicht bereit, zuzugeben, dass sie Sünde begangen haben, dass sie Vergebung brauchen. Das geht schwer über die Lippen. Deswegen dürfen wir auch heute davon ausgehen, dass wir verlacht werden, dass wir verhöhnt werden, weil die Menschen das mit ihrem Verstand nicht begreifen können. Einige demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Das ist jetzt auf das Königreich Israel bezogen. Und ja, es ist wichtig, dass wir in diesem Zug auch festhalten, dass dieser Erfolg nicht in erster Linie Hiskia zugerechnet werden darf, sondern die Hand Gottes kam über Juda, so heißt es in 2. Chronik 30, Vers 12. Auch kam Gottes Hand über Juda, indem er ihnen ein einmütiges Herz gab, um nach dem Gebot des Königs und der Obersten gemäß dem Wort des Herrn zu tun. Gott wirkt wunderbar. Und es kommen schließlich viele zusammen, um dieses Passafest gemeinsam zu feiern. Hier hat Gott Hiskia benutzt, um eine Erweckung anzufachen. Hiskia war ein Mann, der früh Gott gesucht und gefunden hat, der bereit war, seine Herzenstüre zu öffnen. Ein Mann, der voller Entschiedenheit war, das zu tun, was Gott ihm aufträgt. Nur auf dem Herrn zu vertrauen, sich an Gott ranzuhängen. Und in diesem Glauben konnte Hiskia mutige Glaubensschritte tun. Er hat den Tempel eröffnet, er hat den Gottesdienst wieder eingeführt und wir haben gelesen und gesehen, dass eine große Erweckung unter Hiskia möglich war. Das Volk hat sich wirklich abgewandt von den Götzen. Das lesen wir dann auch im Rahmen von diesem Passafest, wo es wieder eingeführt wurde, dass sie zusammen die Bilder weggeschafft haben, diese Götzenbilder weggeschafft haben, dass die auf die Höhen gegangen sind, die Altäre kaputt gemacht haben. Sie haben wirklich eine echte Beziehung zu Gott aufgebaut, indem sie Buße getan haben. Wisst ihr, am Ende bleibt die Frage, wie steht es um meine und wie steht es um deine Herzenstür? Es ist die Frage, ob wir von innen die Tür noch festhalten, verschlossen halten, verbarrikadieren oder ob wir bereit sind, wegzuräumen und die Tür aufzumachen. Wir dürfen uns Hiskia zum Vorbild nehmen. Und ich schließe mit Hebräer 3. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Gott segne sein Wort an uns. Amen.